Und dann sind wir also beim Hyatt, sind wir abgeholt worden mit so einem Kahn quasi und auf dieses Schiff. Und da habe ich zum Chefredakteur gesagt, du, wenn Scheiße läuft, schwimmen wir zurück, ne? Schon klar, ne? Disco.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim besten Podcast der Welt von zwei Männern ohne Haare über die 80er Jahre und wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast, der für uns alle in der Jugend etwas bereitgehalten hat, dass wir jede Woche sehnsüchtig am Kiosk verschlungen haben. Und zwar unser heutiger Gast hat 1988 angefangen als Redakteur für die Bravo zu arbeiten, war 25 Jahre dort und am Ende sogar Chefredakteur. Er hat über 1000 Interviews mit Stars geführt wie Michael Jackson, Robert De Niro, Madonna, Giorgio Moroder, you name it. 2007 hat er den Echo erhalten, er tritt regelmäßig als Musikexperte im Fernsehen auf und arbeitet heute als Medienberater und freier Autor unter anderem für den Spiegel. Herzlich willkommen, Alex Gernandt.
Hallo Thomas und Christian, ich grüße euch.
Ja, hallo auch von mir.
Das ist ja schön, dass das geklappt hat, dass wir mit dir über die Bravo und über deine 80er Jahre reden können. Die Bravo war für uns ja alle das Jugendmedium, mit dem wir alle Dinge, die wir nicht wussten, konnten wir da nachlesen.
Es gab ja fast nichts anderes.
Genau, ja.
Das ist absolut richtig. Ich habe das auch jede Woche sehnsüchtig erwartet, habe es nicht immer selber gekauft, aber irgendeiner im Freundeskreis oder in der Schule hatte die Bravo immer parat. Dann hat man da gelesen und sich gegenseitig die Welt erklärt. Und du warst mittendrin, unglaublich.
Das war das Erfolgsgeheimnis von Bravo, war, dass jede Woche in den großen Zeiten 1,5 Millionen Exemplare verkauft wurden, pro Woche wohlgemerkt, ja. Und jede ging durch 4 bis 5 Hände. Das bedeutet, wir hatten also jede Woche 6 Millionen Leserinnen und Leser, ja. Das ist natürlich eine Marketing-Power auch, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, bei euch wurden wirklich die Stars halt auch gemacht, ne?
Ja.
Es war ja wie eine Bank. Du hast eine Platte rausgebracht. Wenn du es geschafft hast, in die Bravo zu kommen, dann war es auf jeden Fall wesentlich einfacher. Und du warst genau da, wo die Leute dann auch bereit waren, eventuell ihr Taschengeld für eine Schallplatte oder dann später für eine CD auszugeben, ne?
Das geht bis an die Anfänge von Bravo sogar zurück, dieses Phänomen, dass Bravo auch für die eigenen Stars gesorgt hat. Die Bravo wurde gegründet am 26. August 1956. Das muss man sich mal vorstellen. Damals war der Rock'n'Roll noch nicht in Deutschland angekommen. Ja? Bedeutet, Bravo hat gestartet als Zeitschrift für Film und Fernsehen. Ja? Da waren also nur Film- und Fernsehstars drin. Und dann kam ein Typ aus Amerika, Elvis Presley. Und da hat der Gründungschefredakteur von Bravo, Peter Bönisch, später Regierungssprecher sogar, ja, ein CDU-Mann, ja, der war der erste Chefredakteur von Bravo und der hat in Los Angeles angerufen bei unserem seligen Hollywood-Reporter Thomas Beil und sagt, Mensch, Thomas, bei euch in L.A., da gibt's doch jetzt so einen neuen Sänger, Elvis Presley oder so ähnlich, ja, mach mal eine Story über den. Das war ein Berliner, ja, der Peter Bönisch. Der hat also Berliner. Mach mal eine Story über diesen Elvis Presley, ja. Dann fuhr Thomas Beil in ein Motel in Hollywood, wo also Elvis mit seiner Mutter war für Interviews. Ja, der war in Amerika schon eine Riesennummer nach einem Jahr, ne? Und die Mutter war mit bei dem Interview dabei in einem ganz normalen Motel und die hatte ein Waffeleisen dabei. Und hat auf diesem eigenen Waffeleisen Hamburger gebraten, weil sie sich nicht getraut hat, beim Roomservice Burger zu bestellen, weil die viel zu teuer sind. Also das sind Stories, ja?
Ja. Wie süß, ehrlich.
Und Elvis war ja ein Newcomer und da war dann dieser deutsche Reporter. Der deutsche Reporter war 10 Jahre älter wie Elvis, ja? Das hat ihn also nicht jetzt irgendwie geflasht, dass er hier Elvis trifft, ja? Das war halt ein erfolgreicher Newcomer, interessant, ja? Und dann hat der Thomas Beil erzählt, dass er James Dean gut kannte. James Dean war auch schon ein Jahr unter der Erde zu dem Zeitpunkt, ja. Der starb ja schon 55, ja. Und Elvis ist ausgerastet. Was, du hast James Dean gekannt? Komm nach den Interviews später nochmal zurück in dieses Motel und erzähl mir alles über James Dean und so, ja. Das war der Anfang. Dann kamen die Beatles und die Stones, ja. Dann kamen die Bay City Rollers, dann war ABBA da, ja, ABBA ein riesen Bravo-Thema. In den 80er Jahren war Nena ein Beispiel, dann in den 90er war Kelly Family ein Beispiel, die Bravo wirklich gemacht hat, ja. Und zu meiner Zeit war es dann Tokyo Hotel, da war ich dann verantwortlich, ja. Die habe ich gehört. Der Vorteil war, dass Bravo aufgrund der Auflage, wir durften also viele neue Acts schon hören, bevor die überhaupt die Single veröffentlicht haben. Da gibt es noch eine nette Geschichte, um mal wieder in die Aktualität zu kommen. Mhm. Ihr erinnert noch euch an die Band Juli.
Ja.
Und da kamen drei Abgesandte, also Marketingchef, PR-Chef von Universal, kamen zu uns nach München-Neuperlach in die Bravo-Redaktion und hatten verschiedene Themen, die sie mir vorgestellt haben. Ich war ja auch ein bisschen Talentscout. Und dann sagt er so, und hier ist eine neue Band aus Gießen mit einer Sängerin. Und dann sagte ich, ach, heißt die Band Gladstone? Und dann haben die gesagt, was? Nein, die heißt zwar nicht so, aber woher weißt du das und so? Ne? Sag ich, naja, weil vor einem Jahr hat beim Bravo Schülerbandwettbewerb hat eine Gießener Band mitgemacht mit einer Sängerin, die hieß Gladstone, die sang in Englisch. Da sagen die, nee, ist die Band, die heißt aber jetzt Juli und die singen jetzt Deutsch. Ja, also ich kannte die quasi schon unter anderem Namen. Und dann haben die gesagt, Alex, pass auf, wir haben hier drei Lieder, ein Demo, ja, die spielen wir dir jetzt vor. Dann kam ein Song Warum, dann kam ein Song Geile Zeit und dann kam ein Song Perfekte Welle. Und dann sagten die so, und die erste Single wird sein Warum. Und alle drei Songs waren gut, ja. Aber ich habe dann gesagt, Leute, ihr habt hier eine neue Band, die heißt Juli, es ist Sommer und ein Song heißt Perfekte Welle. Das muss doch die erste Single sein, ja. True Story, ja. Und dann haben die gesagt, ja, Alex, hast du eigentlich recht, ja. Heute steht hier die Goldene rum bei mir.
Okay, sehr schön. Haben sie dir die gegeben dann, oder?
Die habe ich danach natürlich bekommen. Also Bravo hat natürlich, wie ich meine, viele Radiosender, Fernsehsender, man kriegt dann, wenn man sehr eng mit dem Act arbeitet, wie bei mir Roxette zum Beispiel, ja, da kriegst du dann auch eine Goldene dann, ne? Ist dann üblich. Das ist natürlich was ganz Besonderes, eine tolle Ehre, ne? Tolle Anerkennung. Um es abzuschließen, ja, Bravo hat immer für eigene Nachwuchsstars gesorgt.
Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema und haben noch gar nicht die Vorstellung gemacht mit den zwei Wahrheiten und einer Lüge. Die müssen wir jetzt natürlich noch nachholen.
Gut, okay. Erste Story, Celine Dion. Zu Zeiten von My Heart Will Go On, also 97, fliege ich mit ihr in einem Privatjet von West Palm Beach, wo sie lebt, nach Orlando, wo sie ein Konzert hat. Während dieses Fluges mache ich ein Exklusivinterview mit ihr. Ich bin alleine mit ihr und ihrem Ehemann René, leider verstorben, an Bord. Wir steigen aus und es hieß, es gibt kein Foto. Es darf nicht fotografiert werden, weil sie kein Make-up trägt auf dem Flug. Ja? Ich steige aus, steige in die bereitstehende Limousine, sehe den Privatjet, ärgere mich, dass es kein Foto gibt, steige nochmal aus. Dann sagt der Ehemann von Celine Dion zu mir, der sieht, wie ich ein Foto mache, Alex, du brauchst noch ein Foto zusammen mit Celine. Und ich sage zu ihm, hey René, gute Idee. Und wir machen das Foto. Zweite Story. Ich bin bei Michael Jackson in Neverland zu Gast, auf seiner berühmten Ranch. Ich habe ja ihn 16 Mal begleiten dürfen in meiner Reporterzeit in den 90er Jahren. Das war natürlich das absolute Highlight, muss ich sagen. Ein Riesenglück da, also wirklich großes Wort, aber wirklich weltexklusiv dabei zu sein als Einziger, ja. Sein Vertrauen gewinnen zu können und Backstage bei Videodrehs in den Slums von Rio oder in Hollywood etc. wirklich bei Wetten, dass ihn überall begleiten zu dürfen und zu treffen, immer ohne Maske nebenbei, ja. Und da war ich also mit ihm auf Neverland und wir sind Karussell gefahren und wir haben E.T. in seinem Home-Kino angeschaut und es gab Popcorn und es war eine super Zeit. Dritte Story, ich bin sehr international. Ich bin in Miami zu Gast bei Shakira, zu Hause wohlgemerkt, bei einer Barbecue-Party. Das war ein sehr besonderer Event. Ich war also der einzige deutsche Journalist. Da waren vielleicht so 50 Gäste zu Gast bei ihr. Wir fahren dahin, also von Miami nach South Beach mit einem Boot. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Dann legen wir an ihrem eigenen Bootsteg dort. Da ist die Villa, ihre Eltern sind da, ihr Boyfriend damals ist da, ja. Wir reden so von den Anfang 2000ern. Tolle Villa, so im Hacienda-Style, es gibt Barbecue. Und irgendwann muss ich mal um die Ecke, gehe ins Wohnzimmer und dort gibt es eine Bar. Und auf dieser Bar denke ich, ich sehe nicht recht und sehe einen Plastikaschenbecher von Erdinger Weißbräu.
Sehr schön.
Also Celine Dion, Michael Jackson oder Shakira?
Gut, okay. Wir lösen das immer am Ende des Podcasts auf. Die Spannung für die Zuhörer bis zum Ende gegeben zu lassen. Wir sind gespannt.
Habt ihr schon eine Vorahnung?
Ich glaube, dass das mit Celine Dion nicht stimmt.
Das wäre auch mein Tipp gewesen.
Ja, schauen wir mal.
Dann wird es spannend.
Genau.
Okay. Alex, wie bist du denn überhaupt zu der Bravo gekommen damals? Hast du dich da ganz klassisch beworben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also, ich war ja nun ein Vierteljahrhundert dabei und das zeigt ja auch schon, dass Bravo für mich kein normaler Job war, sondern Bravo war für mich von Beginn an immer eine Herzensangelegenheit. Ja, weil ich mit Bravo selbst sozialisiert wurde. Das kam schon durch meine Mutter, die war 13 Jahre alt, als die Bravo gegründet wurde. Sie war Elvis-Fan. Das habe ich von ihr geerbt. Und als sie also junges Mädchen war, war sie Elvis-Fan und hat jede Woche die Bravo gekauft und gelesen und geliebt. Ja? Und später, als ich dann ins Alter kam, hat sie mir jede Woche die Bravo gekauft. Ne? Also wenn ich von der Schule heimkam, lag da auf meinem Schreibtisch die neue Bravo.
Was für eine coole Mutter. Ich
coole Mutter. Ich wünsche,
dass meine Mutter mir die Bravo kauft.
Ja. Man hört ja immer, ne, da wurden dann irgendwelche gewissen Seiten rausgerissen oder zugeklebt oder die Bravo wurde komplett verboten und war verpönt. Ja. Ich hatte wirklich eine coole und habe immer noch eine super coole und auch liebe Mutter. Ja. Und so war das bei uns quasi schon gegeben. Und als ich noch nicht im Bravo-Alter war, als ich quasi 8, 9 Jahre alt war, da waren wir zu Gast oft bei meiner Cousine, die lebt in Ludwigshafen. Ich selbst komme aus der Nähe von Mannheim. Die war 3 Jahre älter wie ich. Die war dann schon im Teenie-Alter, als ich halt 8, 9 war. Und die hatte immer die Bravo. Das war immer für mich das Highlight, die Bravo bei ihr durchzublättern. Also mich hat das immer schon fasziniert. Damals war Udo Lindenberg, ja. Rolling Stones hatten gerade ihr Sticky Finger Album raus, ja, mit dem Andy Warhol Cover, mit dem Original Reißverschluss. Das hatte meine Cousine auch. Also da war immer schon Musik, ja, da waren LPs, das war also immer ein Thema, ja. Und bei mir ging es halt eindeutig in die Rockrichtung, Susi Quattro, Sweet, Status Quo, ja. Diese ganzen Geschichten und natürlich Deep Purple etc. Und ich habe immer bewundert die Reporter, ja, weil die waren immer zu sehen auf einem Foto mit den Künstlern. Ja. Also da sah man dann eine Reporterin mit Tina Turner backstage. Ja. Ein Reporter bei Kiss in Mexico City. Ja. Also der Bravo-Reporter, da habe ich gedacht, ich sehe nicht recht. Kiss waren meine Helden, wie AC/DC auch. Ja.
Und meine auch.
Dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Der Bravo-Reporter ist in Mexiko bei Kiss Backstage. Ja? Das war also für mich, Bravo war das Tor zur weiten Welt in einer Zeit, in der es im Prinzip nur Radio gab und im Fernsehen nur die Disco und die ZDF-Hitparade und den Musikladen und man sonst gar keine Informationsquellen hatte. Und irgendwann war ich dann Ende der 70er Jahre, Kiss, AC/DC, Black Sabbath, dann kam Iron Maiden, dann kam Heavy Metal, Judas Priest, ja. Da war dann die Heavy-Metal-Welle und ich war also der absolute Heavy-Metal-Freak, ja, mit langen Haaren, mit Kutte, ja, also der absolute Headbanger.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ich hatte in meinem Heimatort hatte ich einen Freund, der auch so eine Plattensammlung hatte wie ich, in Richtung Heavy-Metal, ja, der auch so unbekanntere Bands kannte wie ich, ja, und man muss dazu sagen, das also in den Jahren 1980 oder so, ja, war Heavy Metal komplett verpönt, ja. Also da hörte man Barclay James Harvest oder Police oder Supertramp, ja, oder Bab oder was, ne, so. Aber Heavy Metal, also Black Sabbath, AC/DC, das war asozial. Man war Außenseiter, ja. Ich weiß, im Ruhrgebiet sah das ein bisschen anders aus. Die hatten schon so eine harten Heavy-Szene, aber in meinem Umfeld war man als Mettler ein Außenseiter. Und irgendwann habe ich dann beschlossen mit dem Kumpel, weißt du was, wir machen unsere eigene Zeitung. Ich habe also am Gymnasium immer schon bei der Schülerzeitung ein bisschen mitgekritzelt und so. Und habe ich gesagt, wir machen jetzt sowas wie eine Schülerzeitung, aber mit Heavy Metal und wir nennen es Shock Power. Und da sagt er, ja, geile Idee, machen wir. Da gab es einen Tape Trading Underground. Ja, man hat also Live-Tapes und Demo-Tapes mit Kleinanzeigen getauscht, ja, und aufgenommen und getauscht, ja. Und die Szene, die ging auf einmal bis nach Kalifornien, ja. Und eines Tages bekam ich ein Tape aus San Francisco von einer neuen Band, die keiner kennt. Und ich bin also ausgerastet, wie ich das gehört habe. Das war eine Gruppe, die hieß Metallica. Die gibt es, glaube ich, heute noch, wenn ich mich recht
erinnere. Ich glaube auch, ja. Habe ich schon mal was von gehört.
Ja, ja. Ne? Dann war Slayer war dabei und so, ja. Also diese ganzen Thrash-Metal-Bands. Und die haben wir alle in unser Magazin gepackt, ja, und hatten plötzlich, ich war noch Abiturient damals, ne? Und da haben wir plötzlich so in alle Welt unser kleines Fanzine geschickt und kamen Post. Meine Mutter ist immer ausgeflippt, die sagt, Mensch, der Postbote, der kommt bald nicht mehr, weil der musste für mich eine Extrawanne auf sein Rad packen, weil ich jeden Tag Pakete mit Demo-Tapes bekommen habe, aus aller Welt.
Ja.
Er sagt, er flippt noch aus, ja, ihr Sohn macht mich fertig, ja, aus aller Welt haben die mir Sachen geschickt. Ne? Da waren zum Teil tolle Sachen dabei. Von Bands, die es heute noch gibt.
Gab es denn zu dieser Zeit kein Konkurrenzmagazin oder kein Mitbewerber?
Bei den Fanzines war es dann so, ich hatte zwei Freunde in Dortmund. Ja, der eine hieß Holger Stratmann und der andere Uwe Lerch. Wir waren Brieffreunde. Wir haben uns nie getroffen. Wir haben Briefe geschrieben, weil wir Heavy-Metal-Fans waren. Ja? Kennst du schon die Band und kennst du diese Band? Und Tapes getauscht und so, ja. Und auf einmal habe ich denen halt mein Fanzine Shock Power geschickt. Sag ich, Jungs, ich habe ein Fanzine gemacht, schaut mal, ja. Und dann haben die gesagt, hey, geile Idee, machen wir auch. Wir nennen unseres Rock Hard. Und das gibt's heute noch.
Und auch erfolgreich.
Und auch noch erfolgreich. So ging also alles los. Und irgendwann habe ich dann, musste es auch ein bisschen abkürzen, ja. Ich habe irgendwann nach dem Abi habe ich dann in Heidelberg studiert, ja. Ich habe gedacht, Mensch, was hast du gern gemacht in der Schule? Ja, im Abitur Geschichte, Germanistik, Englisch, ne? Also habe ich Anglistik, Germanistik und mittlere neuere Geschichte in Heidelberg angefangen zu studieren. Ich betone angefangen und habe nebenbei immer noch geschrieben, auch für größere Magazine mittlerweile, ja, in der Hard and Heavy Abteilung. Ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding, ja. Also ich komme hier nicht weiter. Ich will auch kein Lehrer werden, ja. Das bringt nichts, ja. Und dann hatte ich zwei Angebote. Das eine war aus Köln von der Plattenfirma EMI, ob ich da in der Presseabteilung arbeiten möchte. Und das andere war vom Metalhammer aus Dortmund. Die saßen damals noch in Dortmund. Ja. Die sagten, Mensch, wir hätten dich gerne in der Redaktion als Redakteur. Da habe ich überlegt, ja, Köln fand ich auch immer toll. Ja, da lebt eine andere Tante von mir. Und ich habe da also Bezug zu der Stadt. Ja. Und dann habe ich mich aber gefragt, möchtest du derjenige sein, der andere anruft, der Journalisten anruft, möchtest du Tina Turner interviewen, möchtest du Deep Purple interviewen, möchtest du David Bowie interviewen oder möchtest du diese Leute selber interviewen, möchtest du der Angerufene sein? Und dann dachte ich mir, nee, ich möchte doch lieber der Angerufene sein. Also sprich, bei dem bleiben, was ich schon gemacht habe und bin dann zu Metalhammer gegangen nach Dortmund. Hab da ein paar Monate gewohnt, war dort aber quasi der Neue, ja. Das heißt, wenn dann die großen Acts zum Interview kamen, wie AC/DC oder Aerosmith, ja, da war ich dann nicht derjenige welcher. Ne? Und das hat mich dann natürlich irgendwie frustriert, weil das war ja mein Ziel. Und jetzt wird's familiär. Mein Vater war alles andere als begeistert, als Akademiker, ja, dass ich also meine akademische Laufbahn frühzeitig beendet habe.
Kann man sich vorstellen.
Kann man sich vorstellen. Und dann kam ich an den Wochenenden oftmals nach Hause und dort war immer eine Ecke, wo meine Post lag. Und da lag ein Ausriss aus der Süddeutschen Zeitung, ein Stellenangebot. Bravo sucht jungen Redakteur, 5 Jahre Berufserfahrung oder abgeschlossenes Hochschulstudium. Und mein Vater wusste ja, dass ich Bravo immer gelesen habe und Bravo-Fan war, ja. Der hat aber das nicht kommentiert, ja. Der hat nicht gesagt, hast du gesehen, was ich dir da hin... Der hat es wortlos, kommentarlos hingelegt. Was mache ich? Bin natürlich sauer, ja, und zerknülle dieses Stück Papier und schmeiße es in den Papierkorb.
Oh nein!
Dann gab es Mittagessen und es war kein Thema. Es war kein Thema. Hast du gesehen, was ich dir... Nichts. Ja? Aber in mir hat es rumort. Ja? Also der Gedanke Bravo war in meinem Kopf. Dann bin ich nach dem Mittagessen heimlich zum Papierkorb und habe natürlich diesen Papierfetzen wieder rausgefischt, ja? Und war wieder in Dortmund und habe mich dann bei Bravo beworben. Ja? Mit meiner Reiseschreibmaschine ohne Tippex. Ja? Also viermal angesetzt, neu. Ja? Am nächsten Morgen zum Hauptbahnhof in Dortmund gefahren, um am Passautomat ein Foto zu machen, Passfoto für die Bewerbung. Man sieht natürlich aus wie ein Zombie, klar, ja. Und hab's abgeschickt und hab niemand davon erzählt, niemand. Keinem Freund, den Eltern natürlich nicht, ja, weil hätte ich es erzählt, wäre ich abgelehnt worden. Naja, den Triumph wollte ich niemand gönnen, ne?
Verstehe ich.
Und irgendwann rief ich dann, da habe ich nichts gehört und irgendwann rief ich dann bei Bravo an, ob meine Bewerbung denn angekommen sei. Und dann sagen die, ja, Herr Gernand, wann kommen Sie zum Vorstellungsgespräch? Hoppala, ne, dachte ich, okay, sag ich, kann erst am Freitag, ne, weil ich muss mir da einen Tag Urlaub nehmen und so aus Dortmund. Ne, ja, kommen Sie, ne. Kam ich hin, lief da ein bei Bravo in die heiligen Hallen, ja, die ich als Teenie schon quasi vergöttert hatte, ja, war natürlich so groß mit Hut, ja, hatte ein Aktenköfferchen dabei, ja, wollte so professionell auftreten, schwarzes Sack, lange Haare damals noch, ja, und lief da also ein und hab auf cool gemacht, ja, saß dann im Chefsekretariat, hab am Vorbeigehen noch in die offenen Türen reingeguckt und so, ach, da sitzt die Inge, ach, da sitzt der Hans-Jörg, ja, die man eben von den Fotos kannte, und frage dann die Chefsekretärin, wie viele Leute haben sich denn beworben auf die Stelle? Sagt sie, 80. Na, das hat natürlich nicht zur Stimmung beigetragen, ne? Aber im selben Atemzug meinte sie, die meisten waren aber nichts. Dann sage ich, ja, wie viel haben Sie denn zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Sie sind der Fünfte. Ah, dachte ich, okay, ich bin also doch nur einer von fünf, ja? Und das hat mir dann wieder einen Push gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde genommen, und als ich das nächste Mal dann bei meinen Eltern war, beim Mittagessen, sage ich, ziehe jetzt übrigens nach München. Ja, wieso denn nach München? Du bist doch gerade nach Dortmund gezogen. Ja, ziehst du jetzt jede Woche um oder wie? Ne? Sag ich, nee, ich fange ja jetzt bei der Bravo an.
Da war die Mutter aber auf jeden Fall glücklich, oder?
Die war super glücklich, und von meinem Vater gab es keinen Ton mehr, ja. Der ist auch ein bisschen stolz dann letztendlich nach dem Werdegang und so, ja. Und damit war alles gut. Das war die Story.
Was war dann da deine Aufgabe? Ich meine, du hast vorher Metal gemacht. Also Metal war ja nicht gerade Bravo-Sujet, sag ich mal, in den 80ern.
Also ich weiß noch, damals habe ich noch verschiedene Hits im Ohr. Da war also Pet Shop Boys, It's a Sin. Ja. Ja. Mhm. Da war Jule Neigel, Schatten an der Wand.
Ja, aus Ludwigshafen, ja.
Da, genau, da war Eurasia, Ship of Fools, ja, da war France Gall, Ella Ella, ja, das waren die Hits der Zeit. Und ich dachte mir auch, Mensch, die Bravo braucht doch kein Heavy-Metal-Fuzzi irgendwie, ne? Das dachte ich mir schon, ne? Aber es war, muss man aber dazu sagen, fairerweise immer Hard and Heavy in Bravo vertreten, ne? Ich meine, ich war ja Hard and Heavy-Fan und habe meine ganzen Informationen aus Bravo, da war Motorhead drin, da war Saxon drin, da war Priest drin, Metallica, alle waren in Bravo. Aber natürlich musste ich meinen Gemischtwarenladen, musste ich natürlich erweitern, und da kam relativ bald die Gruppe Roxette, ja. Die habe ich auch mitentdeckt sozusagen, denn mir war sehr schnell klar, dass bei den Bravo-Redakteuren, es waren fünf in der Musikredaktion, da hatte jeder so seine Baustellen, ja. Also jeder hatte so die Handvoll Acts, die er betreut, die jede Woche auch im Platz sind. George Michael damals, der war jede Woche im Bravo. Und da brauchtest du immer eine Redakteurin, einen Redakteur, der weiß, welche Story war letzte Woche, was haben wir vor zwei Wochen gemacht. Ne? So war das also aufgeteilt bei den Hauptacts. Und ich saß eines Tages in der Redaktionskonferenz und kam dran und sage, Mensch, da gibt es ein neues Schweden-Duo, eher dunkel, sie blond, bisschen vergleichbar mit den Eurythmics. Die haben ein neues Lied, das heißt The Look, das klingt ganz gut. Und ist die nächste Woche bei Formel 1 draußen in Geiselgasteig und drehen ihren Auftritt quasi dort, ne? Ja, Herr Gernand, dann fahren Sie es mal raus, machen Sie mal ein Interview. Und das habe ich gemacht, und das war ganz lustig. Ich habe ja dann über Jahre mit Roxette gearbeitet, habe auch ein Buch über die geschrieben vor einem Jahr. Ne? Da standen die dann vor dem Studioeingang, und da kam auf einmal eine Schulklasse, Geiselgasteig, das sind die Bavaria Filmstudios, ja, da wo also viele Filme gedreht wurden. Da gibt es also immer so Führungen, und da war eine Schulklasse, so 13, 14 Jahre alt. Und Peer und Marie standen also vor dem Tor im totalen Bühnenoutfit mit Gitarren umgehängt. Ja? Man sah also, das ist eine Popband. Ne? Und ich stand dabei. Man muss dazu sagen, die waren in Schweden schon absolute Superstars. Ne? Die kannte aber außerhalb von Schweden halt keiner. Dann kamen zwei Mädels, hey, wer seid denn ihr? Und dann sagt er, I'm Peer, this is Marie and we are Roxette. Ah ja, kennen wir nicht, ne? Alles klar. Und sind weitergegangen. Da waren die natürlich ganz konsterniert, weil die waren ja schon gewohnt, Autogramme zu geben und so. Ja, dann haben die blöd geguckt, ne? Die wollen gar nichts von uns irgendwie. Aber war ja auch kein Wunder, weil erst eine Woche später war The Look dann auf Platz 1 in Deutschland. Ich habe also sowohl harten Heavy-Themen gemacht, als auch eben Pop-Themen. Ne? Und das war für mich fein. Ich war Musikredakteur.
Was du gerade sagtest, dass die Bravo halt wirklich die Leute dann halt auch über die ganze Karriere hinweg begleitet hat und permanent berichtet hat, auch wenn es eigentlich gar nichts zu berichten gab. Diese nachhaltige Künstlerförderung würde man sich heute wünschen. Ne?
Ja, also es heißt ja immer, der heimliche Chefredakteur, Chefredakteurin von Bravo war der Leser, die Leserin. Insofern, wir haben jede Woche Umfragen gemacht mit Postkarten, Lieblingssänger, Lieblingsschauspielerin, Lieblingsgruppe, Lieblingsgruppe Hard and Heavy, Lieblingsserie, Lieblingsfilm. Und die wurden ausgewertet, wen wünscht ihr euch aufs Cover? Und nach diesen Listen ist man gegangen. Ja? Und wenn dann stand, Caught in the Act, ganz weit vorne, ja, oder Take That und wie sie alle hießen, ne? New Kids on the Block. Danach ist man gegangen. Und irgendwann hat man gesehen, wenn dann Gruppen älter werden, wie jetzt Bon Jovi zum Beispiel, mit denen habe ich ja auch rauf und runter 50 Interviews insgesamt gemacht, oder Roxette, die wurden dann über 40 irgendwann und so. Und dann hat man gemerkt, so, das läuft jetzt langsam aus, wir brauchen Nachschub. Und ein einschneidendes Erlebnis war Viva. Viva startete ja um 93, 94. Da war ich schon 5 Jahre bei Bravo. Und ich bin ja auch der absolute Musikfan und bin auch Fan aller Klassiker. Also Bee Gees, ja, Queen, Joe Cocker, Phil Collins, Paul McCartney, Tina Turner. Die habe ich alle noch für Bravo interviewen können in dieser ersten Zeit, weil, obwohl die schon über 40 waren, das hat aber früher niemand interessiert. Ich habe Paul McCartney interviewt, da war der schon Mitte 40 und so, ja, und hat eine dicke Story in Bravo gekriegt, ja, weil es natürlich, die Beatles natürlich auch ein Bravo-Megathema waren früher und es hat niemand interessiert, dass der doch viel zu alt ist oder so, das war schön, das war gut. Und dann kam Viva und die hatten halt den Auftrag, ja, so und so viel Prozent deutsche Acts zu spielen, ja, und die haben dann auf jung gemacht. Da liefen keine Tina Turner-Videos, da liefen keine Joe Cocker-Videos, da liefen keine Bee Gees-Videos, da kamen dann die Fanta 4, dann kam Blümchen und so, ja. Und da hat sich Bravo dann angeglichen. Da haben wir gesagt, so, wenn also kein Phil Collins-Video läuft bei Viva, dann können wir den auch nicht mehr in die Bravo packen. Das war schade, da haben wir uns beeinflussen lassen. Hat wohl auch Sinn gemacht, ja. Und dann hatten wir halt Blümchen und Tic-Tac-Toe und DJ Bobo natürlich, ja. Das waren natürlich große Bravo-Themen, die auch wichtig waren, ja. Tour Unlimited, ja. Dr. Alban, da kam dann die Eurodance-Abteilung ja auch, Culture Beat, Mr. Vain und so, ja. Bravo hat im Prinzip jede Welle, ob es Punk war, ob es Saturday Night Fever war in den 70ern, ob es die neue deutsche Welle war, ob es Heavy Metal war, ob es Grunge war, ob es Lambada war, Ende der 80er, ja, war ja auch mal so ein Trend. Da war Bravo entweder ganz vorne dabei oder ist natürlich auf den Zug mit aufgesprungen. Ne, das muss man fairerweise auch sagen. Ich würde behaupten, es gibt keinen Jugendtrend, der nicht in Bravo stattgefunden hat.
Das glaube ich genau auch. Genau, ja. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum dieses Magazin über so viele Jahre so erfolgreich war, weil sie genau das gemacht haben und sich da nicht festgefahren haben in einer Musikrichtung oder diese Chamäleon-Eigenschaft ist tatsächlich, glaube ich, auch Überlebensstrategie gewesen dann. Ne?
Naja, ich habe immer gesagt, Bravo ist wie eine bunte Pizza. Ne? Da ist Käse drauf, da ist Mozzarella drauf, da sind Tomaten, Paprika, Schinken, für jeden was dabei quasi. Ja, jeder kann sich was raussuchen und wir haben immer unterschieden. Jüngere Mädchen, ältere Mädchen, jüngere Jungs und ältere Jungs. Ne? Also es waren im Prinzip 4 Zielgruppen waren es immer, ja, die man bedienen musste. Da haben wir dann überlegt, was sind diese Ausgabe für jüngere Mädchen, was ist für ältere Mädchen, was ist für jüngere Jungs, was interessiert ältere Jungs. Ja? Diese 4 Gebiete mussten immer abgedeckt werden quasi.
Aber echt abgefahren. Deine Story ist ja wie so ein schlechter Hollywood-Film. Ja. Dass du da irgendwann vom Metal Hammer nach München übersiedelst und dann Chefredakteur dieses Magazin wirst. Also, ja. Das könnte man sich schlechter nicht ausdenken. Aber Nun ist es ja so.
Entschuldige, es gibt den Film, der heißt Almost Famous. Den Film gibt es schon.
Ja. Ja. Deine Mutter, die muss ja auch kaputt gegangen sein in dem Augenblick, wo du ihr gesagt hast, übrigens, ich bin jetzt Chefredakteur von diesem Magazin, oder?
Ja, ich habe es witzigerweise auch früher schon ein-, zweimal abgelehnt, das zu sein, weil ich, wie gesagt, mit Leidenschaft dabei war und ich hätte es schon früher sein können, habe aber gemerkt, dass die Halbwertszeit immer kürzer wurde. Der Chefredakteur, der mich eingestellt hat, hieß Wittner, Gott hab ihn selig, der war also 11 Jahre Chefredakteur, der Nachfolger. Mhm. War 6 Jahre und dann war immer 1 Jahr oder 3 Jahre. Das war so der Turnus und ich war ja noch nicht alt genug. Mir hat es ja immer noch Spaß gemacht. Für mich war es nie eine Altersfrage. Für mich war immer, du musst es können und du musst es wollen. Nur können reicht nicht und nur wollen reicht nicht. Du musst es können und wollen. Und ich wollte noch, mir haben Leute irgendwann gesagt, Mensch, jetzt wär doch mal seriös, in Anführungszeichen, geh doch mal zum Musikexpress und so, ja. Mhm. Und es hat mich nie gereizt, weil der einfach nicht genug Leser hatte. Man konnte nichts bewegen, ja. Du kannst dann zwar schicke Artikel schreiben über irgendwelche coolen Acts, aber bei Bravo darf man nicht vergessen, in meiner Reporterzeit, da habe ich wahrscheinlich 4-mal den Globus umrunden dürfen. Ich war auf Hawaii, ich war an der chinesischen Mauer, ich war in Brasilien, in den Slums von Rio, zigmal in L.A., in London, in Paris. Also das war mein Traum damals, ja, wirklich. Und da halt auch mit den entsprechenden Künstlerinnen und Künstlern am Start zu sein, das war wirklich also großes Kino, muss ich sagen. Und danach haben wir die Bravo Supershows gemacht, da haben wir die größten Acts, Beyoncé, Kylie Minogue, Christina Aguilera, 50 Cent, was weiß ich, also wer da alles kam, ja, mein Job war es, die zu buchen alle. Und abgesehen von Sarah Connor, Tokyo Hotel, wie die Deutschen alle natürlich auch, ich war wirklich gerne in dieser Bravo-Family und es war wirklich eine Family.
Alex, es geht deutlich schlimmer, würde ich jetzt mal sagen, aber bist du dir im Klaren darüber, dass du definitiv die letzte Generation bist, die solche Sachen noch erleben wird. Ich glaube, diese Art von globalen Musikjournalismus gibt es in dieser Form nicht mehr, oder?
Die Zeiten haben sich natürlich extrem geändert, auf verschiedenen Levels, das ist gar keine Frage. Ich habe mir schon manchmal die Frage gestellt, wäre ich heute ein 23-jähriger Musikredakteur bei Bravo, hätte ich da noch Spaß? Da bin ich dann doch froh, dass ich 58 bin, ja, und in den entsprechenden Zeiten jung war. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn ich jetzt heute jemand erzählen würde, Mensch, ich bin 96 nach Rio geflogen und war da mehrere Tage mit Michael Jackson und er hat in den gefährlichsten Slums von Rio ein Video gedreht. Und wir waren die Einzigen, der Fotograf und ich, waren die Einzigen, die da medienmäßig dabei sein durften. Und da würde heute ein junger Mensch sagen, ja, konnte man da nicht per Zoom-Call irgendwie dabei sein?
Ja, das glaubt dir kein Mensch heute mehr, glaube ich,
genau. Alex. Ja, also ich meine, wissen, wer Michael Jackson ist, das tun sie schon noch.
Ja.
Wobei viele andere, also gibt jetzt eine Generation, die weiß halt auch nicht mehr, wer Kurt Cobain war oder so. Das finde ich natürlich so ein bisschen traurig. Andersrum, wir kennen die ganzen Influencer nicht. Ich habe zum Beispiel gerade in Berlin eine Filmpremiere moderiert und auf der Bühne ein Interview gemacht mit einem japanischen Weltstar, Yoshiki, ja, der Madison Square Garden ausverkauft, der also so ein J-Rock-Superstar ist, der in Deutschland so eine ganz Hardcore-Fanbase natürlich auch hat, aber der ist ein Weltstar. Der hat einen Film gedreht, eine Dokumentation. Da sind die Scorpions dabei, die in Japan die Superhelden sind. Da ist Sarah Brightman dabei, da ist Nicole Scherzinger dabei, die Chainsmokers sind dabei, St. Vincent aus Amerika ist dabei. Ja. Die musizieren alle mit Yoshiki, weil der ist ein begnadeter Heavy-Metal-Drummer und klassischer Pianist, der in der Royal Albert Hall gespielt hat, mit dem Royal Philharmonic Orchestra, der in der Carnegie Hall in New York aufgetreten ist, als klassischer Pianist, also ein Phänomen. Bitte google den mal, der hat einen eigenen Champagner bei Pommery, der hat eine eigene Hello Kitty Puppe, ja.
Was?
Der hat für den japanischen Kaiser zum 10. Thronjubiläum den Song komponiert, der hat einen Handabdruck am Chinese Theater in Hollywood und mit Stan Lee von Marvel Comics, der hat ihm einen Comic kreiert. Also unvorstellbar. Und den kennen die Älteren wieder nicht, aber die Jungen kennen den.
Ja, habe ich noch nie gehört von.
Genau, mhm. Aber google mal, dann fällt dir die Kinnlade runter, will ich mal behaupten.
Ja, das
mit Y, Yoshiki okay, ausgesprochen. Ja. Und der Film heißt Under the Sky. Das Geheimnis ist ja, wir Erwachsene dürfen die jungen Bands nicht verstehen. Ja, weil jeder Jugendliche will ja seine Bands. Ich habe meine Eltern geschockt mit Kiss. Meine Mutter hat gesagt, Mensch, warum muss der da Blut spucken und so? Ja, muss das sein und so. Dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, Mutti, denk mal an deinen Elvis. Der wurde in den 50ern auch verteufelt. Die Beatles galten als Gammler, weil das Haar so einen Millimeter über die Ohren stand oder so. Ja, waren das Gammler, die Beatles, ja. Bei der älteren Generation. Ich meine, wir sind ja mittlerweile in einer Generation, wo die Eltern der Kids Rammstein und Metallica hören.
Richtig. Ich habe es, glaube ich, schon mehrmals gesagt, auch im Podcast. Die Welt ist nicht besser geworden, seitdem die Eltern zusammen mit ihren Kindern zum Helene Fischer-Konzert gehen. Das ist keine bessere Welt geworden deswegen. Aber ich glaube, Thomas, brennen auch einige Fragen da
genau.
Unter den Nägeln. Ne?
Genau, ja. Ich hatte noch eine Frage. Ihr habt ja mit sehr vielen Bands ein sehr gutes Verhältnis gehabt, wie du schon gesagt hast. Es gibt aber eine Band aus den 80ern.
Die Ärzte.
Nee. Depeche Mode. Die hat irgendwie, haben die ein Problem immer mit der Bravo gehabt.
Oh, da habe ich eine Story.
Wie ist das passiert?
Ja, das kann ich dir erklären. Depeche Mode, die ja viele fälschlicherweise immer als Depeche Mode irgendwie. Ja, ne, da kriege ich immer die Krise, wenn jemand Depeche Mode sagt. Ja, weil es ja ein französisches Wort, Depeche Mode, ja. Nur mal so nebenbei. Die liebe ich übrigens auch und gehören zu den wenigen Bands, die ich nie getroffen habe. So, Depeche Mode war ein Riesen-Bravo-Thema. Die waren ja Teenie-Stars, ja. Die waren im Prinzip, als sie anfingen, wie Tokyo Hotel später. Babyface, ja, Dave Gahan, ja, und so weiter, ja. Und ihr Fotograf war der berühmte Anton Corbijn, der Holländer, ne? Ein Weltfotograf. Und der hat ja das Image mitgeprägt für Depeche Mode. Und Bravo hat mal, es war, glaube ich, sogar noch vor meiner Zeit, ein Poster gedruckt von Corbijn. Ohne Freigabe. Und das war der Punkt.
Nein, das ist nicht wahr. Ernsthaft?
Das war der Punkt. Ich dachte übrigens, du sagst jetzt die Ärzte, weil mit denen habe ich sehr eng und sehr gern gearbeitet. Die waren super, war auch mal Sand im Getriebe.
Was war da los? Erzähl.
Nee, jetzt mal zurück zu Depeche Mode.
Ja.
Mein Lieblingsalbum ist Violator zum Beispiel. Ja. Ja. Ich mag so mehr die mittlere Phase, ja. Songs of Faith and Devotion, ja. In Your Room, Walking in My Shoes und so. Super, Rush, ja. Das ist für mich der beste Depeche Mode, ja. Personal Jesus natürlich. Und ich war in den Konzerten und habe sie aber nie getroffen. Ich wollte später mal den Dave Gahan bei seinem Soloalbum interviewen. Das hat dann leider nicht geklappt. Hatte mit Bravo aber nichts zu tun, da war ich ja schon raus. Ne? Also das ist noch so ein bisschen Bucketlist, Dave Gahan irgendwie zu treffen. 1996 war ich in London mit Metallica. Da haben die ein Video gedreht zu einem Song Mama Said. Ja, das ist so eine Country-Ballade. Ja, so, die waren ja damals so in einer experimentellen Phase. Und bei dem Videodreh war auch nur James Hetfield, der Sänger-Gitarrist, am Start. Die haben dort seine Szene gedreht. Ja, da war ein echtes Pferd war da. Ja, und er sitzt auf dem Rücksitz von einem Auto, so als Cowboy quasi mit Cowboy-Hut und spielt auf der Akustikgitarre den Song Mama Said. Und wer führt Regie? Anton Corbijn.
Okay.
Und als der erfuhr, dass zwei Typen von der Bravo heute exklusiv am Set sind, da war der also nicht unbedingt warmherzig, ja, obwohl wir dafür ja gar nichts für das Theater konnten. Wir waren halt von Bravo. Ich war für ihn ein rotes Tuch. Und als mein Fotograf Michi dann Setfotos gemacht hat, ist er demonstrativ rausgegangen. Ja, weil er ist ja auch Fotograf.
Ja.
Aber ich meine, die Bravo-Fotografen waren auch Meister ihres Fachs, muss man sagen. Die haben halt ihre Fotos leider nur auf relativ billigem Papier veröffentlichen können, weil Bravo aufgrund der großen Auflage nie Hochglanz sein konnte. Ne? Bravo musste immer dünnes Papier haben, weil die Auflage so hoch war. Ja, das hat sich jetzt nie gerechnet. Und die Top-Fotografen wollten natürlich immer Hochglanz haben. Und das ist die Story zu Depeche Mode, ne? Die ich verehre.
So, jetzt musst du aber doch noch was zu den Ärzten erzählen. Was war das Problem?
Ja, also da war ich auch relativ neu dabei. Und da hieß es, Mensch, Gernan, mach mal Interview mit den Ärzten. Die machen jetzt ihr Abschiedskonzert und so. Da waren die in München erstmal im alten Tele5-Studio. Da war eine Party. Da haben die ihr Video zu Bitte, bitte, lass mich dein Sklave sein vorgestellt mit Gwendoline und so. Ne? Und Stargast an dem Abend, mit der ich mich auch sehr nett unterhalten habe, war Teresa Orlowski.
Klar, ja.
Die Älteren kennen sie möglicherweise noch.
Ja. Ja?
Oh ja.
Die Porno-Queen, die mir dann erzählte, dass ihr 15-jähriger Sohn im Internat auch begeisterter Bravo-Leser ist. Und, so. Und ich kam mit Bela und Farin also wunderbar aus, besonders Bela, weil Bela ist genau wie ich großer Elvis- und Kiss-Fan, ja, und Ramones, ja, also diese drei Acts, die verbinden uns komplett. Und da war alles gut und ich war dann auch auf dem Westerland auf dem Abschiedskonzert und so, ne, und es war wunderbar. Und dann waren die Ärzte ja ein bisschen off, ein paar Jahre und so, und dann gab es ein Comeback. Und dann kam raus, dass Farin eine Ferienwohnung hat in Amelinghausen, in der Lüneburger Heide, dem Heimatort von Jenny Elvers, mit der er auch mal liiert war.
Nee.
In früher Zeit. Ne? Die war ja mit vielen liiert.
Ja. Ja, das mag wohl sein, ja.
Dann wollte man quasi, dass ich da hinfahre und so eine Paparazzi-Story irgendwie machen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, ja, weil er kennt mich ja und der weiß sofort, das ist dann die Bravo. Und das mache ich nicht. Ne? Ich hatte ehrlich gesagt auch überhaupt gar keinen Bock auf so eine Story. Ne? Ich mache lieber ein offizielles Interview, ne? Und ich stehe auch gut mit Acts, ja, und ich respektiere die Acts. Und dann fuhr also ein anderer Reporter, der mit Musik nichts zu tun hatte, dorthin, ja. Und der Farin hat es dann sehr schnell rausgekriegt und so, ja. Und dann war die Stimmung natürlich im Eimer. Und wir haben dann versucht, irgendwie wieder gut Stimmung zu machen und das natürlich wieder zu kitten, uns zu entschuldigen und so weiter. Und dann war die Popcom. Und die war in Köln zu der Zeit. Und da war es so, die Ärzte hatten dann ihr Comeback. Dann gibt es ja in Köln gegenüber vom Dom, auf der anderen Rheinseite ist das Hyatt Hotel. Und im Rhein, vorm Hyatt, war eine Art Piratenschiff. Und da haben sich die Ärzte aufgehalten. Auf diesem Schiff, wohlgemerkt. Und der damalige Chefredakteur, der die Ärzte auch kannte aus seiner früheren Zeit, es war also ein Chefredakteurswechsel stattgefunden. Ne? Mhm. Den neuen Chefredakteur kannten sie und mich kannten sie. Und dann haben wir gesagt, wir möchten euch gerne persönlich treffen, wir möchten klar Tisch machen. Und dann haben die zu uns gesagt, ja, okay, bei der Popcom kommt auf unser Schiff. Und dann sind wir also beim Hyatt, sind wir abgeholt worden mit so einem Kahn quasi und auf dieses Schiff. Und da habe ich zum Chefredakteur gesagt, du, wenn Scheiße läuft, schwimmen wir zurück, ne? Schon klar, ne?
Die Gefahr bestand ja auf jeden Fall. Ja.
Die Gefahr bestand, ne? Und dann sind wir da unter Deck und dann saßen alle da, also Rod und Bela und Farin. Das war dann aber super cool, ja. Da haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Und dann haben die aber auch gesagt, pass auf, die Art von Story wollen wir nicht und die Art von Story wollen wir nicht. Wir wollen auch aufs Cover unbedingt. Und dann haben wir gesagt, okay, das wird nie garantiert. Bravo hat nie irgendjemanden Cover garantiert, weil das Cover war zu wichtig. Das Cover war für den Verkauf so wichtig. Da konntest du niemand sagen, okay, wir garantieren dir die aufs Cover, ja. Wir haben uns auch finanziell nie einbinden lassen bei Newcomer-Bands, weil angenommen, es kam auch mal vor, dass eine Plattenfirma gesagt hat, wir haben hier den Newcomer-Act und wenn ihr den jede Woche pusht, dann werdet ihr mit Punkten, das nannte man Punkte, also das sind dann Verkaufsprozente, an der Single beteiligt. Könnt ihr also finanziell, die Bravo wohlgemerkt, nicht eine Einzelperson, ja, sondern Bravo, kann da quasi mitverdienen. Ja? Und das haben wir immer abgelehnt. Warum? Aus dem einfachen Grund, wenn wir auf Newcomer gesetzt haben und wir haben, sagen wir mal, drei Storys gemacht, das ging immer so Viertelseite, halbe Seite, eine Seite, Doppelseite. Man hat es so gesteigert quasi. Ne? Ausnahme war Tokyo Hotel, die ging gleich durch die Decke. Das ging ab wie Feuer. Aber bei den anderen Acts gab es immer so eine Vorgehensweise, eine Steigerung. Und wenn man dann gesehen hat, es kommt kein Feedback, die Leser wollen diese Band nicht, dann haben wir natürlich den Stecker gezogen. Und wären wir jetzt vertraglich verpflichtet gewesen, hätten wir weitermachen müssen, obwohl wir wissen, die Leser wollen die Band nicht. Wir hätten aber aufgrund des Vertrages weitermachen müssen und der Platz in Bravo, jeder Quadratzentimeter in Bravo war so dermaßen wertvoll, dass wir da also total unabhängig bleiben wollten und das ist auch der richtige Weg gewesen. Also nicht kaufen lassen.
Aber das, die Ärzte wollten doch bestimmt einen Starschnitt haben, oder? Ein Bravo-Starschnitt.
Mit Sicherheit, ja. Ich habe sie jetzt auch lange nicht gesehen, leider. Ich würde den Bela so gern mal wieder sehen. Ich habe gerade den Slim Jim Phantom interviewt, den Drummer von den Stray Cat. Der ist ja gut befreundet mit Bela B. Und Bela B. ist ja auch Stehdrummer, weil er eben Stehdrummer ist. Ja, das ist ja einer seiner Idole. Aber Bela selbst, der lebt, glaube ich, in Hamburg mittlerweile, ja. Oder schon seit einiger Zeit. Aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Schade.
Man kann natürlich nicht über die Bravo reden, ohne Dr. Sommer anzusprechen. In meiner Jugend war das so, ich bin von Dr. Sommer aufgeklärt worden, würde ich mal sagen.
Ja.
Wie viele auch.
Ja. Ich bin von Theresa Orlowski aufgeklärt worden. Ja.
Gleich das richtige Programm, ne?
Ja, ja, richtig, richtig. Ich wollte da keinen Weichspüler.
War das schon zu deiner Zeit damals, war das schon ein Team oder war das damals wirklich noch eine Person?
Nein, also man muss ja sagen, dass Bravo da wirklich revolutionär war. Es ging ja bereits schon Ende der 60er Jahre los mit dem Knicke für Verliebte. Es gab Anfang der 70er Jahre auch mal eine Bravo, die indiziert wurde vom Institut für jugendgefährdende Schriften. Viele Eltern haben ja geschimpft über die Aufklärung in Bravo, aber die meisten waren froh, weil Bravo ihnen eine sehr undankbare Aufgabe abgenommen hat, nämlich die Aufklärung.
Mhm. Ja, das glaube ich auch.
Es gab auch zum Beispiel eine Erhebung mal, dass es in Deutschland bedeutend weniger Teenie-Schwangerschaften gibt im Vergleich zu Italien, Frankreich, USA, England. In diesen Ländern gibt es keine Magazine mit Sexualaufklärung. Und in Deutschland gab es bedeutend weniger Teenager-Schwangerschaften. Und ich muss sagen, also das Dr. Zommer-Team, Maximum Respekt. Ja, es sind Diplompsychologen, Sozialpädagoginnen, ja, wirklich Leute vom Fach, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Ja, und ab und zu kam es natürlich vor, das Dr. Sommer-Team hat dann Fake-Briefe mit in die Konferenz gebracht und dann vorgelesen, ja, die dann dachten, Mensch, die Bravo ist bestimmt so blöd und druckt meinen Brief ab. Da haben also absichtlich Leute irgendwas erfunden. Ne? Und jemand hatte mal die glorreiche Idee, in der Konferenz zu sagen, Mensch, ich habe eine super Idee, lass uns doch mal eine Doppelseite machen mit den ganzen Verarschungsbriefen. Und da habe ich gesagt, seid ihr bescheuert? Das machen wir natürlich nicht, weil dadurch verarschen wir uns ja selbst und den Leser mit dazu. Ja, die fühlen sich auf einmal nicht mehr ernst genommen. Und wenn eines Bravo gemacht hat, dann ist es, die Leserinnen und Leser ernst zu nehmen. Mhm. Denn ohne die gäbe es Bravo nicht. Genauso wie es ohne Fans keine Stars gäbe und ohne Zuschauer kein Fernsehen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich als Reporter habe meinen Job immer so gesehen, ich war der Mittelsmann, muss auch dazu sagen, dass ich auch bis heute immer noch großer Fan bin, ja, ich habe mir dieses Fansein bewahrt, gehe heute noch gerne in Konzerte und freue mich auf neue Musik von meinen Künstlern sozusagen und ich war der Mittelsmann, ich durfte die Stars treffen, die Stars haben mir ihre News erzählt und ich habe sie dann weitergegeben an die Fans. Das war die Aufgabe von Bravo.
Ja, vielleicht auch einer deiner Geheimrezepte, dass man wirklich diesen Respekt bewahren muss. Diesen Respekt
aber unbedingt
den Künstlern auch entgegenbringen muss. Auch wenn man Leuten gegenüber sitzt, deren Sachen man ja jetzt gar nicht unbedingt als Fan betrachtet, sondern dass man einfach den nötigen Respekt den Menschen entgegenbringt. Das sollte man immer tun, aber in deinem Beruf natürlich nochmal extra.
Absolut. Und ihr habt vorhin Helene Fischer erwähnt. Ich habe jetzt keine Platte von ihr hier zu Hause. Ich war aber mal im Konzert bei ihr, weil ich eingeladen war. Ja, Alex, schau das mal an. Und da war ich also wirklich begeistert. Nicht die Musik. Die Musik ist nicht meine Abteilung, aber was sie auf die Bühne bringt, wie sie das umsetzt alles, ja, mit welchem Ehrgeiz, ja, mit welchem auch Talent, ja, mit ihrem Können, auch artistisch, das hat Respekt verdient. Auch Volksmusik, ja, hat auch Berechtigungsdasein. Es gibt Leuten was. Es gibt Menschen, die hören diese Musik und denen geht's gut. Die haben Spaß dabei. Und dann ist das in Ordnung. Man darf nicht nur den eigenen Tellerrand sehen und sagen, das gefällt mir aber nicht oder so. Ja, sondern man muss sagen, hey, da gibt es eine Zielgruppe, die freut es, wenn die im Fernsehen sind, wenn die Konzert geben. Die haben da ihren Spaß. Und das ist in Ordnung.
Ja. Ganz wichtig. Also ich denke auch jedes Mal, wenn ich Florian Silbereisen im Fernsehen sehe, dass ich bin hundertprozentig sicher, dass es kein Mensch ist, dass er von irgendeinem Planeten geschickt wurde. Aber man muss konstatieren, er macht das richtig gut.
Ja, weißt du, also man muss da wirklich meiner Meinung nach offen sein. Man muss ja nicht hinrennen, ja, aber man muss sagen, hey, die bedienen eine Zielgruppe, ja, es bedeutet dieser Zielgruppe was, ja, und dann ist das in Ordnung. Das ist wichtig, sowas, ja.
Ja, finde ich gut.
Open mind.
Was sind denn deine aktuellen Projekte? Wo arbeitest du gerade dran?
Also Bravo war, wie gesagt, so ein zentraler und wichtiger Part in meinem Berufsleben. Natürlich auch der größte, 25 Jahre. Das kann man ja nicht mehr toppen. Ich hatte gar keine Ambition, überhaupt jetzt irgendwo noch anzudocken, sondern ich bin ja freier Autor seit 10 Jahren und ich mache sehr viel Fernsehen. Also wenn Musikdokus sind, ich war jetzt gerade zu sehen bei Britney Spears, True Story of Britney Spears oder im ARD Brisant oder wenn es um Tina Turner geht, dann ruft RTL an, als sie starb. Ja, da war ich in RTL aktuell. Da war das Thema gerade, warum die Alten wieder auf Platz 1 in den Charts sind, die Beatles, die Rolling Stones, Udo Lindenberg mit Apache. dem Gartenstädter aus Ludwigshafen.
Ja, genau, ja.
Da werde ich dann angerufen, das mache ich auch sehr gerne. Dann habe ich ein eigenes Magazin mit einem Partner, das nennt sich Rise. Da geht es aber mehr um Design und Architektur und Kulinarik, ganz andere Baustelle. Die Antithese zu Bravo sozusagen kommt auch nur zweimal im Jahr raus, ne? Dann mache ich Spiegel-Interviews, habe gerade mit dem Superschlagzeuger Kurt Kress ein Interview gemacht, also Deutschland.
Sehr spannend, ja.
Der weltbeste Schlagzeuger, der für die Jazzrock-Leute gespielt hat, Doldinger und Co., für Falco, ja, für Tina Turner. Aber auch auf Vamos a la Playa trommelt er, ja?
Ja, echt, Alpha Will auch, hat er auch gespielt.
Alpha Will, er spielt auf Rock Me Amadeus, er spielt auf Ich war noch niemals in New York, genauso wie für Triumvirat und so Krautrock-Legenden. Der hat alles gemacht und er hat mir über Tina Turner erzählt, mit der er vor 50 Jahren unterwegs war, mit Ike und Tina Turner. Sowas liebe ich, ja, so Musikhistorie quasi, ja. Ja, da ist einiges zu tun und auf verschiedenen Kanälen. Manchmal bin ich auch zu Gast bei Podcasts.
Wir sind
das
sehr
macht großen Spaß, wie mit euch zum Beispiel, ja. Ich habe auch die Steve Blame, das ist ja mein Fernsehpendant, wenn man so will.
Genau, ja.
Super Typ, Steve. War ich 1990 schon in London. Da gab es MTV noch nicht in Deutschland. Da war ich in London im Headquarter und habe eine Story über MTV gemacht. Da gab es ja Viva auch noch nicht. Ne?
Ja, ja, genau, ja.
Da war noch Ray Cokes damals. Ja, da war Steve Blame, Christiane Backer war da.
Ja,
da
haben wir eine Story bei MTV.
Ja, ja. Und da habe ich den Steve kennengelernt. Super Typ. Ja, und wie gesagt, es gibt ein Leben nach MTV. Es gibt ein Leben nach Bravo, ja, es sind neue Herausforderungen, es geht immer weiter.
Also dir wird nicht langweilig?
Nee, Gott sei Dank. Und ich kann machen, was ich liebe, nämlich alles, was mit Musik zu tun hat. Auf meiner Bucketlist finden sich auch noch ein paar Leute, Lady Gaga, Eminem, Mick Jagger, Keith Richards, Debbie Harry, Blondie. Ich habe viele große Interviews dürfen, aber es gibt schon noch ein paar Sachen, ne, die auf der Bucketlist stehen, vielleicht auch nicht klappen werden. Es wird ja auch immer schwerer. Ich meine, ich habe Beyoncé früher sehr oft interviewt. Mit der kriegst du heute gar kein Interview mehr. Und ich kann euch noch eine kleine Anekdote erzählen.
Wir bitten darum.
Ja, das war so schön mal bei David Letterman. Ja. Da war der Schauspieler Richard Harris. Den kennen viele nicht mehr. Eine absolute Hollywood-Legende, Richard Harris. Hat übrigens auch in Harry Potter mitgespielt. Ist auch schon gestorben. Der sagte zu David Letterman, Dave, can I tell you a funny story in der Talkshow? Und dann sagt David Letterman, no, save it for the cab ride home. Ja, also ich erzähle die Anekdote. Also Lady Gaga wurde mir angeboten, eine neue blonde Sängerin aus Amerika mit einem neuen Lied, Just Dance. Ja, ja, nicht schlecht, war hittig, war ein guter Song. Aber ich habe damals gesagt, da hatte sie wohlgemerkt noch nicht die spektakulären Outfits. Es war eine relativ gut aussehende, aber auch auswechselbare Blondine. Ich habe damals gesagt, ja, guter Song und so weiter, aber das ist ja Clubmusik. Das läuft in Clubs, ja, und die Bravo-Leser, die gehen noch nicht in Clubs, ja. Also das Lady Gaga ist nichts für Bravo. Also im größeren Stil, ja. Und das war ein wunderbarer Irrtum, ja.
Das will ich wohl meinen.
Die ging dann ab natürlich, dann wurden ja die Outfits immer wahnsinniger und ein Hit nach dem anderen und so. Und natürlich sind wir dann auf den Zug aufgesprungen und haben sie interviewt und haben natürlich die Stories gemacht und so, ja. Und Lady Gaga wurde natürlich zum Bravo-Thema. Aber gebe ich offen zu, als sie mir brandneu angeboten wurde und keiner kannte die ja. Und keiner wusste, was aus ihr würde. Und da habe ich das verkannt und habe gesagt, nee, das ist ein Club-Act, ja, das ist nichts für Bravo. Gebe ich offen zu.
Naja gut, man kann nicht immer richtig liegen, ne?
Nee, das ist wahr.
Es gibt ja auch diverse Schallplattenfirmen, die die größten Künstler abgelehnt haben.
Die Beatles,
ja.
Die Beatles.
Ja. Genau, ja.
Die Beatles abgelehnt haben.
Ja, mit der Begründung, Gitarrenmusik ist out, ne?
Wenn ich so nach dem Motto, ja.
Genau.
So ist das.
Sehr schön. Das war eine Tour de Force durch die Bravo. Fand ich jetzt sehr spannend. Und bevor wir jetzt zu der Auflösung von den Lügen und Wahrheiten kommen, gibt es noch mal kurz ein bisschen Werbung. So, Christian, weißt du denn, was das bislang größte Konzert der Welt war mit den meisten Zuschauern?
Nein.
Nein. Siehst du, aber ich weiß es. Und ihr wisst gleich auch. Denn das bislang größte Konzert der Welt
fand 1994 statt und damals hat Rod Stewart in Rio de Janeiro zu Silvester am Copacabana Beach gesungen und dort hat er, es war ein kostenloses Konzert, es gab ein riesiges Feuerwerk und er hatte 4,2 Millionen Zuschauer. Frag mich nicht, was die gesehen haben in der letzten Reihe, aber das war das bisher größte Konzert der Welt. Ein Weltrekord, der im Guinness Buch der Rekorde steht.
Ein Wahnsinn.
Genau. Und wenn ihr auch Teil von einem Weltrekord sein wollt, dann müsst ihr kommen an die größte 80er-Jahre-Party der Welt. Die findet nämlich statt am 23. März 2024 auf Schalke. Und wer spielt da alles, Christian?
Oh, da spielen ganz, ganz viele Leute, die man so in dieser geballten Power wahrscheinlich nie mehr zusammen sehen kann. Und zwar, was haben wir da? Wir haben Tom Hadley von Spandau Ballet. Wir haben Sandra, wir haben Samantha Fox, wir haben Paul Young, wir haben Gazebo, wir haben die Cutting Crew, wir haben Alphaville, ABC, wir haben Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood und wir haben Boy George von Culture Club. Die ganze Veranstaltung wird moderiert von Peter Illmann. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ihr müsst da hinkommen, wir sind auch da.
Genau, auf wen freust du dich besonders?
Ich freue mich persönlich auf ABC. Ganz besonders, weil ich die noch nie live gesehen habe und natürlich auf Tom Hadley.
Gut, ich freue mich besonders auf Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Und ja, es kommt alle zu dem 80er Live Festival. Wir sind auch da, haben einen eigenen Standort und dann haben wir da ein bisschen Party zusammen.
Ja, wir sehen uns in Gelsenkirchen am Samstag, den 23.03.
So, das war unsere Werbung und jetzt kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Du hattest erzählt von Michael Jackson, den du 16 Mal getroffen hast, von Shakira, ihrem Aschenbecher, von Paulaner Weißbier oder Franziskaner?
Erdinger
Weißbier.
Da wollen wir mal nichts hier verwechseln. Genau. Da werden die Münchner ganz elektrisch, glaube ich.
Ja. Ist übrigens nicht meine Marke, nur nebenbei. Ne?
Und noch Celine Dion, die sich nicht fotografieren lassen wollte, weil sie nicht geschminkt war. Ich persönlich glaube, dass das mit Celine Dion nicht stimmt. Ich glaube gar nicht, dass sie so eitel war. Was meinst du, Christian?
Ja, das glaube ich. Also ich würde auch auf Celine Dion tippen.
Ja, meine Freunde. Ich war nie auf Neverland.
Wirklich?
Nein. Ja, das glauben viele nicht. Ich war tatsächlich einmal eingeladen. Ja, da rief mich irgend so ein windiger Manager an, der sich ausgab als Manager der Jackson-Familie. Und der wollte irgendwie ein Bravo. Und er meinte, ich würde also eingeladen nach Neverland, weil Joe Jackson dort seinen Geburtstag feiert, der Vater, zu dem Michael ja nicht das allerbeste Verhältnis hat. Und dann habe ich natürlich gefragt, kommt Michael denn auch? Und dann meinte dieser Manager, na, wahrscheinlich nicht, es könnte aber sein. Und das war uns natürlich zu unsicher, ja, der teure Flug, bist du auf Neverland und nirgends ist Michael, ja, da sagen die Bravo-Leser, was geht denn jetzt ab?
Ja.
Da ist der Bravo-Reporter auf Neverland ohne Michael, das geht nicht. Und deshalb haben wir abgesagt. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, ohne Michael Jackson und dieses, ja, vielleicht kommt er. Und er kam tatsächlich ja auch nicht, wie sich später rausgestellt hat. Natürlich, heute muss ich natürlich sagen, ich hätte es gern gemacht. Da wäre ich mal auf Neverland gewesen. Ja, so kenne ich nur die Bilder. Celine Dion stimmt tatsächlich die Story. Es war tatsächlich so, die meinten dann, Alex, du kriegst dein Foto in Orlando Backstage. Dann dachte ich mir halt, Mensch, scheiße, weißt du, ich meine, Backstage kann auch in Castrop-Rauxel sein.
Ja.
So eine Umkleidekabine sieht überall gleich aus. Ja. Und hier hast du die Möglichkeit, an einem Privatjet in Florida, ich war schon im Wagen gesessen, das war so ein Towncar, ja, so eine lange Limousine. Mhm. Und guckst du aus dem Fenster, ja, halb sehnsüchtig, denk, Mensch, dieser geile Gulfstream 4 Privatjet, Wahnsinn, ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, komm, mach wenigstens ein Foto von dem Privatjet. Mhm. Das war, wie gesagt, 97, eine Polaroid-Kamera, so ein Riesen-Oschi, ja. Ne? Und ich stelle mich hin und versuche, das ganze Teil irgendwie da drauf zu kriegen. Und in dem Moment sieht das der Ehemann und kommt zu mir und sagt, Alex, I think you should need a picture together with Celine. Und dann sage ich, René, that's a great idea. Sie kam dann die Treppe runter bei dem Privatjet und er sagte zu ihr, er war ja ihr Manager, ihr Entdecker, ja, let's take a picture with Alex. Yeah, sure, no problem, but don't come too close, because I have no makeup.
Ah, okay.
Ja, ja, aber das Bild an der Treppe gibt es. Ja. Und bei Shakira war ich auch und die hat tatsächlich dort einen Aschenbecher mitgehen lassen von Erdinger Weißbier. Und im Regal übrigens stand auch der Bravo Otto. Ja, da stand der Grammy. Ja. Neben dem Fernseher stand der Grammy, der Latin Grammy, nicht viele Awards, aber da stand mittendrin der goldene Bravo-Indianer, ja, der goldene Bravo-Otto. Das hat mich natürlich sehr gefreut, den hat die auch nicht gerade mal reingeräumt, ja, weil unter den 50 Leuten war halt einer von der Bravo dabei, also der stand da wirklich. Das hat mich natürlich gefreut. Auf Neverland war ich nie.
Jetzt ist ja auch hinlänglich bekannt, dass bei Shakira auch nicht mehr so gut läuft, wenn ich Taschenbecher klauen muss.
Na, damals lief es noch ganz gut, ja. Ne? Also,
ja, die hat vorgesorgt schon für die Zeit, ja, die jetzt dann gekommen sind.
So ist das.
Nein, ich gönne ihr den, ich gönne ihr den,
Aber weißt du, da kommst du aus Bayern nach Florida, South Beach, in eine geile Villa. Und auf der Bar steht ein Plastikaschenbecher von Erdinger Weißbräu. Ja. Das hat was, ja.
Vielleicht auch keine schlechte Geschäftsidee, da mal in Florida so einen Shop für Erdinger
Aschenbecher aufzumachen. Gerd Müller hat es ja mal probiert.
Stimmt, tatsächlich?
Ja. In Fort Lauderdale.
Hat er da eine Kneipe eröffnet oder was?
Ja.
Echt?
Ja.
Und ist gescheitert?
Steak-Restaurant, ja. War am Schluss sein bester Kunde leider.
Ja, das... Ja gut, er hat jetzt aber auch keinen ganz Armen getroffen dann, oder?
Ja, so viel hat er gar nie verdient.
Ja gut, das waren ja noch andere Zeiten im Fußball. Ne?
Jetzt sind wir bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.
Genau, ja. Ah ja, und wir nehmen das auch noch auf, ne, hier am letzten Bundesligaspieltag. Fast alle Leute, die wir interviewt haben, irgendwie kommen wir immer aufs Thema Fußball mit.
Das stimmt, ja. Also entweder Sex oder Fußball, aber ist ja irgendwie auch das Gleiche.
Ja, genau. Wir müssen mal eine Fußballfolge machen.
Da erzähle ich noch eine kleine Abschlussanekdote. Ja, wir kommen ja langsam, zum Ende. Ich habe immer sehr gern und gut mit Usher gearbeitet. Und Usher ist ja wirklich also auch ein Megatalent. Der ist wirklich so in der Erbenfolge von Michael Jackson für mich drin, was so Tanz und Musik angeht und so weiter. Ein legitimer Nachfolger, Kandidat. Und ich war gut bekannt mit Ribéry von FC Bayern und früher mit Poldi, als er in München war. Ja, der Poldi war oft bei Bravo zu Besuch und wollte immer Autogramme von Bruno Mars oder Beyoncé und so. Die haben wir ihm dann besorgt. Richtig Autogramme gesammelt, was total sympathisch ist. Und er wollte nie Autogrammfotos, er wollte immer die CD-Cover geschrieben haben. Ja, also das war also auch interessant. So, und dann kam also das Usher-Konzert in der Münchner Olympiahalle. Und da kam eben die Anfrage von Ribéry und Co., wir möchten alle den Usher gern treffen. Wir möchten ins Konzert und wir möchten ihn treffen backstage. Alex, bitte bring uns da hin. So. Ja, einfach mal so. Ne? Ich hatte Ribéry davor schon mit Jennifer Lopez irgendwie zusammengebracht, mit seiner Frau Wahiba. Ne? Da waren die ganz stolz, Foto mit J-Lo und so. Ja. Und jetzt eben dann, ich habe auch Poldi mit Snoop Dogg zusammengebracht in der Olympiahalle. Und Snoop Dogg kannte Poldi. Mhm. Da wäre Poldi fast kollabiert, wie er ihm das gesagt hat. Ja. Weil Snoop Dogg in Kalifornien, ist also Frauenfußball und College-Fußball total angesagt. Und er kannte Lukas Podolski. Mhm. Ne? Das war also unglaublich. Der Poldi wäre fast irgendwie in Ohnmacht gefallen. So, und jetzt war Usher. Und da war dann dabei Mario Götze, David Alaba, Ribéry, Boateng und die hatten jeder noch 4-5 Homies dabei. Mhm. Ne? Also da waren ungefähr so 25 Leute. Backstage-Eingang von der Olympiade. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt aber nicht alle mitgehen, ist ja mal klar. Ne? Nur die Spieler und so. Ja, jeder hatte ein Trikot dabei. Da wollte natürlich jeder, dass Usher auf der Bühne irgendwann mal sein Trikot anzieht. Ne? Und dann meinte jemand vom Veranstalter, ja, bitte macht das in zwei Gruppen, weil die Garderobe wäre so klein. Ja? Und dann sage ich, Entschuldigung, ich kenne ja die Garderoben hier in der Olympiahalle, da bin ich ja nun seit fast 40 Jahren regelmäßig. Wir möchten bitte alle gemeinsam rein, weil man will ja einen Gruppenschuss mit allen Spielern haben. Ne? Und nicht, oder stell dir vor, du gehst jetzt mit zwei rein und danach sagt er so, jetzt muss ich auf die Bühne. Ja? Und dann ne, so, kann alles passieren. Und dann waren also alle da gestanden und so, ja. Und Usher kannte FC Bayern natürlich nicht. Ja? Der ist mehr Basketball und so, ja. Aber ich habe sie dann natürlich als Champions League-Sieger vorgestellt und so, ja. Und Usher war super cool, ja. Und man hat dann gesehen, dass diese Fußball-Weltstars ja wirklich auch Fans sind, ja. Und haben dann ein Foto gemacht und so. Jeder hat ihm sein Trikot gegeben. Usher hat am Ende gar keins angezogen, er war also Diplomat, hat gar keins angezogen, hat aber alle einkassiert und da haben die sich richtig gefreut, ja. Und ich meine, die spielen auch jedes Wochenende vor 60.000 und werden umjubelt, ne. Und da zu sehen, ja, dass sie dann so Fan von Usher sind und so, das fand ich sehr sympathisch.
Definitiv. Aber was für eine coole Geschichte. Also wenn ich mal irgendwo in München unbedingt rein muss, dann rufe ich dich an, Alex. Hast du einen? Solche Freunde musst du haben.
Ja, du bist halt nur nicht Frank Ribéry, ne?
Das ist scheiße aber jetzt fast. Für mich. Ja.
Aber fast. War einiges los.
Alex, das war wirklich eine kurzweilige und total lustige und spannende und obskure Folge hier mit dir. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich ganz, ganz toll.
Ich danke euch auch. Hat viel Spaß gemacht.
Auch, ja. Wunderbar. Sehr schöne Folge und mach's gut. Wir laufen uns bestimmt mal irgendwo über den Weg.
Das würde mich sehr freuen. Wir sind in Kontakt.